Ja, herzlich willkommen zu Teil 3 mit dem lieben Herrn Dr. Rapprich. Wir haben noch eine Folge. Die letzte Folge war etwas ausführlicher zum Thema konservative Behandlung und Liposuktion. Und heute wollen wir einfach mal so ein bisschen ein klassisches Interview machen. Heute gibt es keine Folie. Also für diejenigen, die jetzt über den Podcast zuhören, ich kann euch beruhigen. Heute könnt ihr einfach ganz normal zuhören. Es gibt nichts zu sehen, außer uns beide, wenn ihr es sehen wollt. Und wir wollen heute so ein bisschen über das Thema sprechen, was der Dr. Rapprich ganz ja aus seiner Erfahrung empfiehlt also grundsätzlich nach der Diagnose Lipödem. Was ist sozusagen der erste Weg? Beziehungsweise wir hatten es ja auch schon angesprochen gehabt. Mal angenommen, jemand kommt vielleicht über die App LipoCheck, die dann auch quasi schon mal eine Voreinschätzung gegeben hat. Vielleicht wollen Sie da ein bisschen was dazu sagen. Und was sind dann die nächsten Schritte aus Ihrer Sicht, Herr Dr. Rapprich?
Ja, also der erste Schritt ist, mit der Diagnose, mit dem Verdacht der Diagnose zu einem Facharzt zu gehen, der die Qualifikation hat, das Krankheitsbild zu beurteilen. Und das ist der Phlebologe. Die Phlebologie ist eine Disziplin, die sich mit den Venen und dem Lymphsystem beschäftigt. Und da gehört das Lipödem auch dazu, weil am Ende auch oft eine Entstauungstherapie nötig ist, und da haben dann die Phlebologen dann die nötige Kompetenz. Die Phlebologen, das ist in Deutschland eine Zusatzqualifikation. Das haben meistens Dermatologen, Gefäßchirurgen, einige Internisten auch. Und man findet eine Liste auf der Homepage der Deutschen Gesellschaft Phlebologie. Da kann man dann seine Postleitzahl eingeben und dann kriegt man eine Liste von Phlebologen in der Umgebung. Also bei der Diagnose ist dieser Facharzt die erste Anlaufstelle. Er wird untersuchen, er wird die Diagnose bestätigen, er wird prüfen, liegt wirklich ein Ödem, also Wassereinlagerung, vor oder nicht? Bestehen Schmerzen? Wenn ja, wie ausgeprägt? Und dann wird er die Therapie einleiten. Beim Nachweis von Wassereinlagerungen in erster Linie wird er eine Kompressionsversorgung verordnen. Dann sollte man sich an ein kompetentes Sanitätshaus wenden, damit das dann auch funktioniert mit der Kompression. Wenn man allein mit der Kompression keine Beschwerdefreiheit erzielt, wäre der nächste Schritt, zusätzlich manuelle Lymphdrainage durchzuführen. Das machen Physiotherapeuten mit der entsprechenden Qualifikation. Und begleitend natürlich ist wichtig, wenn Übergewicht besteht, eine Ernährungsberatung zu machen, Coaching zu machen, um das Fett möglichst effektiv zu verbrennen, eben Sport im Wasser. Also, dass sozusagen ein umfassendes Behandlungskonzept eingeleitet wird. Der Phlebologe, den muss man eigentlich dann nur einmal im Quartal sehen, damit er schaut, ob die Therapie funktioniert. Und er muss ja am Ende dann auch die Verordnung ausstellen. Und er kann vielleicht auch in Richtung Liposuktion beraten. Denn er hat ja viele Patientinnen, auch einige, die vielleicht das schon hinter sich haben. Und hat vielleicht auch Erfahrung schon damit und vielleicht auch ein paar Adressen, wo er hin empfehlen kann, sich hinsichtlich der Liposuktion beraten zu lassen.
Jetzt noch mal eine Frage zum Thema Lymphdrainage und Kompression. Ich überlege gerade, wie es bei mir war. Ich glaube, bei mir war es auch so, ich habe ein Rezept für die Kompression bekommen, aber erst nachdem ich die 6-mal Lymphdrainage gemacht habe. Bei mir war es am Anfang wahrscheinlich auch aufgrund vom Übergewicht ein Lymphödem oder Lipolymphödem. Die einen sagen so, die anderen sagen so. Mittlerweile ist mir von zwei anderen Ärzten bestätigt worden, es ist kein Lymphödem mehr vorhanden. Und ich habe jetzt auch seit einigen Jahren, ich glaube, es sind mittlerweile schon 3 Jahre, keine Lymphdrainage mehr und trage, wie Sie es empfehlen, nur die Kompression, wenn kein Lymphödem da ist. Macht es denn am Anfang, also für mich macht es Sinn, ich weiß nicht, wie Sie es sehen, natürlich kommt es immer darauf an, ob wirklich ein Lymphödem vorhanden ist oder nicht, aber ich habe das jetzt schon bei ganz, ganz vielen Patienten erlebt, die ein reines Lymphödem diagnostiziert bekommen haben, die dann direkt eine Kompression bekommen haben und sagen, hey, das Ding rutscht mir nach 2 Wochen, weil irgendwie haben sich die Umfänge verändert. Dann ist ja wahrscheinlich doch ein bisschen Lymphflüssigkeit da, oder was sind da Ihre Erfahrungen?
Ja, also dann ist vielleicht doch ein bisschen Lymphflüssigkeit da. Also die Entstauungsbehandlung, die beim Lipödem angewendet wird, die wurde vom Lymphödem abgeleitet. Da macht man eine sogenannte Initialphase, da wird gelympht und bandagiert, weil beim Lymphödem ist der Arm oder das Bein erst so dick und wenn man das gelympht und entstaut hat, ist es wieder normal. Und dann wird erst die Kompression angepasst, um eben den Zustand zu konservieren. Und dieses Behandlungskonzept ist eben bei der Behandlung des Lymphödems sehr sinnvoll und es wird auch so gemacht und sollte so gemacht werden. Allerdings kann man das nicht so ohne weiteres aufs Lipödem übertragen, weil beim Lipödem haben wir eine Fettgewebsvermehrung und da ist ja gar keine Umfangsverminderung zu erwarten, beziehungsweise nur sehr wenig, weil da ist ja das Fett und das ist noch niemandem gelungen, das wegzumassieren. Das heißt, Lipödem-Patientin, vor allem im Stadium 1 und 2, die kann man direkt mit der Kompression versorgen. Da muss man nicht vorher lymphen und dann versorgen. Da muss ich auch immer oft mit Therapeuten und Sanitätshäusern Rücksprache nehmen, sozusagen, und das erklären. Natürlich gibt es auch Patienten im Stadium 3 mit großen Unterschenkeln. Da muss man erstmal eine Initialphase lymphen und wickeln und dann die Kompression. Und wenn das ambulant nicht geht, dann zur Not auch in eine Lymphklinik einweisen. Ja.
Ich wollte gerade sagen, wann macht so eine Reha oder so ein Entstauungskurs Sinn, ne? Weil das ist ja auch was vielen empfohlen wird, was ich auch hatte. Also ich habe im Januar 2015 die Diagnose bekommen, habe mich direkt auch mit meiner Hausärztin zusammengesetzt und habe mich dann um so eine Entstauungskur auch bemüht und habe die dann tatsächlich, nach einmal Widerspruch einlegen, tatsächlich auch genehmigt bekommen und auch wahrgenommen. Und mir hat sie nicht nur von der Therapie geholfen, sondern einfach auch, und das war, glaube ich, bei mir so der ausschlaggebende Punkt, ich habe gesehen, in welche Richtung es gehen kann, wenn ich nichts tue, wenn ich mich wirklich weiter in Anführungsstrichen gehen lasse oder meine Themen, gerade das Thema Essstörung, was du mir damals sehr, sehr, sehr ausgeprägt war, wenn ich das nicht angehe. Das war für mich wirklich eine Schocktherapie, diese Entstauungskur. Und ich habe tatsächlich, wie Sie es auch gesagt haben, nicht so viel an Umfang verloren. Ich glaube, das waren, ich bin mir nicht mehr sicher, aber das waren vielleicht 2 Zentimeter oder so, ne? Also es ist jetzt nicht, dass man sagen könnte, ja, von so einem Bein auf so ein Bein oder so, ne? Also das ist wirklich bei mir auch hauptsächlich Lipödem gewesen. Das habe ich damals dann auch erstmals richtig verstanden.
Ja, genau, weil das kann ja nicht gelingen, das Fett eben wegzukomprimieren oder wegzulymphen. Aber Sie haben den Sinn und Zweck eben so einer Reha-Maßnahme ganz gut umschrieben. Also das ist ja auch nicht nur, dass da täglich gelympht wird, das ist selbstverständlich, aber dass man auch Ernährungsberatung mitbekommt, so ein Coaching, einfach auch lernt, mit der Erkrankung umzugehen. Also das ist eigentlich für die Patientin, bei der die ambulante Behandlung nicht funktioniert. Also ich denke mal, bei 98% kriegt man das ambulant alles hin, aber die 2%, meistens eben Stadium 3, da macht es eben dann Sinn, das im Rahmen in der lymphologischen Fachklinik zu machen oder eben in so einer Reha-Klinik, wo halt auch ganzheitlicher Ansatz ja, geschult wird.
Ja, finde ich total wichtig. Eben auch Ernährung und Psyche ist da auch oftmals mit dabei. Sportprogramm ist mit dabei, ne? Ähnlich wie auch mein Coaching aufgebaut ist. Ich habe da viele Dinge auch einfach so mitgenommen und auch für mich weiterhin umgesetzt und weiß, dass es vielen Frauen da draußen helfen kann. Jetzt haben wir vorher ganz kurz bei den Säulen das Thema Ernährung angesprochen. Sie sagten jetzt, ja, Kohlenhydrate, Zucker etc. pp. So ein bisschen vermeiden. Auf der anderen Seite ist es ja tatsächlich so, dass viele Frauen schon so viele Diäten gemacht haben und immer wieder auch in diesen Frust reinkommen, in diese Heißhungergeschichten, vielleicht auch wirklich ein emotionales Essverhalten entwickeln. Was ist Ihr allgemeiner Tipp, wenn jemand zu Ihnen kommt, der massiv übergewichtig ist? Bringt es dann was, die Person zur Ernährungsberatung zu schicken? Denn meine Erfahrung mit den Frauen, die zu mir kommen, die schon bei Ernährungsberatern waren, die sind alle verheerend. Also die meisten kennen sich mit dem Lipödem überhaupt nicht aus und empfehlen teilweise sogar noch Lebensmittel, die Beschwerden verschlimmern. Sei es jetzt, man weiß ja mittlerweile, Milchprodukte und Co. ist nicht ganz so. Dann Gluten ist auch so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, reagieren auch sehr viele drauf. Was ist Ihre allgemeine Empfehlung, wenn jemand zu Ihnen kommt und sagt, ich weiß, ich habe noch ein paar Kilo zu viel. Was empfehlen Sie dann?
Ja, also das ist ein komplexes Thema. Also wenn ich sehe, es hat eine Patientin Übergewicht, dann spreche ich das natürlich an. Ich frage sie, was sie schon alles unternommen hat natürlich. Manche haben schon zig Ernährungsberatungen, haben Weight Watchers auch hinter sich, was übrigens gar nicht so schlecht funktioniert. Bei manchen kommen damit ganz gut klar. Aber am Ende kann ich auch keine Ernährungsberatung leisten. Also ich bin kein geschulter Diätberater oder Ökotrophologe, wie das auch heißt. Und ich brauche da ein Netzwerk, eine Versorgungsstruktur, wo ich hin empfehlen kann. Und wenn ich sehe, da ist eben ein Übergewichtsproblem, dann gebe ich ein paar Adressen oder Empfehlungen oder auch sich, wenn es extrem ist, auch an ein Adipositas-Zentrum zu wenden. Da gibt es ja in jeder größeren Stadt mittlerweile kompetente und wichtig ist auch zertifizierte Adipositas-Zentren. Ich sage den Betroffenen immer, machen Sie da erstmal eine Beratung. Die werden Sie nicht gleich auf den OP-Tisch zerren und Ihnen den Magen verkleinern, sondern da muss erst noch mal ein ordentliches, seriöses Ernährungsprogramm laufen und eine Beratung stattfinden, bevor man eben über solche Sachen nachdenkt. Am Ende kann das eine Lösung sein, klar, aber das steht nicht am Anfang und ist ein komplexes Thema und da brauche ich auch, wie gesagt, Adressen von kompetenten Beratern, die das dann besser leisten, als ich das kann.
Ja, finde ich auch total fair, dass Sie das einfach so sagen, ne? Dass Sie sagen, das ist jetzt einfach nicht mein Fachgebiet, da kann ich nicht so viel dazu sagen. Denn es gibt ja immer wieder Ärzte, die dann irgendwas empfehlen und die Frauen kommen dann zu mir und sagen, ja, der Arzt hat gesagt, ich sollte nur 800 Kalorien zu mir nehmen und jeden Tag 3 Stunden Fahrrad fahren. Die war fix und fertig, die gute Dame, die da bei mir ankam und ich habe die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, habe mir nur gedacht, das kann auch nicht gesund sein, ne? Also bei aller Liebe ist ja schön und gut, wenn man dann im Kaloriendefizit ist, aber wenn man so weit unten ist und dann noch jeden Tag 3 Stunden Fahrrad fahren soll oder irgendwelche Ausdauergeschichten machen soll, dann kann das auf Dauer ja auch nicht gesund sein. Also da bin ich ja sehr empfindlich, wenn ich sowas immer höre und sage dann immer, Mensch, Leute, geht doch und gibt es einfach an die Personen weiter, die sich damit auskennen, die vielleicht auch selber einen Erfolg hatten, die sie sagen, es gibt so viele da draußen, die sich damit wirklich auskennen. Es muss ja auch nicht jeder zu mir geschickt werden. Ich habe auch nur eine begrenzte Anzahl an Frauen, die ich da im 1:1 begleite, was bei mir eben sehr intensiv einhergeht und mir das einfach unheimlich wichtig ist, was bei den Frauen los ist und wie ich denen helfen kann. Ich habe das Coaching tatsächlich bei mir so entwickelt, vielleicht für Sie auch als Hintergrund, wie ich damals Hilfe gewünscht hätte und sie nicht hatte oder sie nicht bekam, weil es damals einfach noch nicht gegeben hat, ne? Weil man da einfach noch nicht so weit war. Definitiv. Bei mir ist auch zum Beispiel ein Thema Aktivität, also Sport, Bewegung, auch ein ganz, ganz großer Punkt. Ich habe unheimlich viele Sportmuffel, die bei mir anfangen und irgendwann sagen, wenn sie mal krank sind, oh Tina, mir fehlt der Sport. Was ist aus Ihrer Sicht noch günstig, bewegungstechnisch zu machen? Also klar, alles, was im Wasser stattfindet, eh klar, das Cycling ist super, dann haben Sie das im Wasser joggen und sich senkrecht quasi bewegen angesprochen. Was ist aus Ihrer Sicht noch sinnvoll für die Frauen?
Also grundsätzlich, weil Sie sagen, es gibt Patienten, die sagen, mir fehlt der Sport. Also die Erfahrung zeigt, es braucht so 2, 3 Wochen, wo man sich zwingen muss, wo man den inneren Schweinehund, den berühmten, überwinden muss. Aber dann wird es zur Gewohnheit. Man baut das dann in den Alltag ein und dann ist es auch nicht eine Belastung. Dann ist es eine Belastung, wenn man eben nicht zum Sport gehen kann. Also ich will damit nur allen Sportmuffeln in Anführungszeichen Mut machen, es einfach anzugehen. Es wird irgendwann eine Leichtigkeit sein. Und
Ja.
grundsätzlich,
Und es wird ja auch vieles leichter, ne? Also
ja.
ich kann mich noch so gut an eine im Coaching erinnern, die kam zu mir, war auch schon ein bisschen älter und die hat einen sehr, sehr großen Garten. Und sie hat immer gesagt, sie kommt einfach aus den Knien nicht hoch. Sie hat die Kraft nicht, sich nach oben zu drücken. Sie muss immer an irgendeine Mauer oder am Rechen oder am Besen, sie muss sich immer irgendwo festhalten. Und dann war die circa 4 Wochen bei mir im Coaching und sagt, Tina, ich bin heute einfach so im Garten aufgestanden. Und dann stand ich und habe mich erstmal gewundert, was ich eigentlich gerade gemacht habe, ne? So, das war total witzig, wie sie das erzählt hat, weil ihr gar nicht bewusst war, dass ihre Beine plötzlich die Kraft hatten, die nach oben zu drücken. Und das sind diese Ergebnisse und diese Erfolge, die ich unheimlich feiere, wo ich sage, ja, genau, das möchte ich. Ich möchte, dass ihr wieder merkt, wie viel Kraft eigentlich in den Beinen steckt. Auch wenn das Lüppedem manchmal wirklich dran hängt und nach unten zieht, aber da steckt auch was anderes noch dahinter als nur das Lüppedem, ne?
Ja, also unbedingt. Also auch die Freude an der Bewegung wieder vermitteln und dass es auch was bringt. Und
Ja.
was ich noch empfehle, also es hat nicht jeder die Möglichkeit, jeden Tag ins Wasser zu gehen und zu strampeln. Wobei ich hatte auch eine Patientin im Beratungsgespräch, da war der Ehemann dabei und der hat das dann, das, ich hat das erzählt und er hat das kapiert und dann kam sie irgendwann wieder und gesagt, mein Mann hat so ein Industriefass genommen, hat das abgeflext, in den Garten gestellt und habe so einen kleinen Pool und
Nee.
in den strampel ich. Also das ist
Ah,
jetzt mal
wie geil.
so eine anekdotische Geschichte, wie man
Cool.
eben Sport im Wasser machen kann. Oder es hat doch nicht jeder das Glück, einen eigenen Pool im Garten zu haben oder so. Dann gibt es eben
Ja.
solche kreativen Lösungen. Aber nein, also anders Sportarten ist natürlich Nordic Walking zum Beispiel sicher gut. Am besten mit diesen Sportkompressionsstrümpfen und Trampolin tatsächlich. Also dieses Bellicon das ist jetzt nur eine
Ja.
Firma. Es gibt da verschiedene Herstellern und es gibt auch Studien dazu, dass die tatsächlich dadurch der Lymphtransport angeregt wird. Und am Ende, also viele haben ja schon Bewegungseinschränkungen, auch durch das Lipödem, aber sie müssen eben die Bewegungen, die sie haben, nutzen. Und damit auch, man kann auch mit Yoga oder so statische Übungen schon ganz viel machen. Und das an Restbewegungen noch nutzen, was man hat, und dann immer mehr dazu gewinnen. Und dann, wenn sich der Erfolg einstellt, kommt auch die Motivation.
Ja. Kann ich nur befürworten. Ich bin auch ausgebildete Trainerin, Jumping- und Hurf-Trainerin. Ich habe das auch übers Bellicon gemacht, habe auch selbst ein Bellicon und wir haben tatsächlich auch im Coaching das Jumping aufgenommen, weil ich nicht nur für mich festgestellt habe, wie großartig das Gerät ist. Es ist tatsächlich nicht zu unterschätzen. Man kann wahnsinnig viel da drauf machen, nicht nur drauf hüpfen, sondern man kann auch wirklich Krafttraining machen, man kann die Tiefenmuskulatur trainieren und man entstaut eben durch dieses Auf und Ab, dieses in die Tiefe gehen, ne, mit den Fersen runterdrücken, wird immer wieder auch die Muskulatur in der Wade aktiviert und somit auch die Lymphflüssigkeit nach oben transportiert, sodass man wirklich auch die jetzt keine massive Lymphflüssigkeitsansammlung haben, danach meistens leichte Beine haben. Also wenn ich da absteige, bin ich eigentlich immer total entspannt auch, ne? Und das macht einfach auch hormonell so ein bisschen Glücksgefühl, ist wie Schaukeln so ein bisschen, sage ich immer. Es erinnert irgendwie so an die Kindheit. Wahrscheinlich ist das auch der Grund, warum so viele auch Hula Hoop machen mittlerweile. Ist ja auch irgendwas, was so ein bisschen an früher erinnert, was gute Laune macht, was irgendwie ja farblich vielleicht auch mit etwas Bunten, ne? Das Bellicon gibt es ja auch in sämtlichen Farben, die Hula Hoop-Reifen auch. Und ich glaube, das ist immer sinnvoll, was zu suchen, was einem Spaß macht, was einen wirklich motiviert, das auch zu machen. Und dann halt wirklich auch regelmäßig, ne? Also ich empfehle immer 3, 4 Mal die Woche, 3 Mal ist Minimum. Wer mehr machen kann, ist natürlich schön. Viele haben auch einen Hund, gehen noch spazieren, ist natürlich auch toll, ne? Schritte sammeln, die 10.000 Schritte am Tag, 8.000 bis 10.000 Schritte ist auch eine Empfehlung von mir. Ich glaube, damit kann man schon ganz viel machen, oder?
Ja, also unbedingt. Und auch die Abwechslung macht es ja auch. Also Montag
Ja.
zum Aquacycling, Dienstag aufs Bellicon, Mittwoch Nordic Walking, also alles, was Spaß macht und Abwechslung bringt.
Genau. Wenn man das Montag, Dienstag, Mittwoch macht, hat man die 3 Mal der Woche voll und den Rest hat man frei.
Genau.
Sozusagen. Nein, finde ich total klasse. Gibt es sonst noch irgendwas, was Ihnen allgemein einfällt, so für Betroffene da draußen, oder möchten Sie noch was zur Lipocheck-App sagen, was es dazu Wissen gibt oder Wichtiges gibt, was die Frauen erwartet?
Also zu Lipocheck, wir haben es ja schon mehrfach erwähnt, also es soll eine App werden. Sie ist noch nicht verfügbar, wir sind noch in der Entwicklung, aber die Idee ist, dass man eben damit seinen Befund dokumentieren kann und auch so eine Verlaufsdokumentation macht. Also egal, was man jetzt macht, ob man eine Diät macht, sich operieren lässt, Lymphdrainage, Aquacycling, kann man dann so einen Selbstcheck machen und so ein bisschen ablesen, was bringt mir das eigentlich. Und wir wollen natürlich auch so Tipps, die wir jetzt auch alle hier besprochen haben, weitergegeben, auch individuell angepasst, weil die App kennt ja Größe, Gewicht, Statur, Alter, und dann eben auch an den persönlichen Bedürfnis angepasste, Empfehlungen geben. Und wer sich dafür interessiert, kann auf die Homepage gehen und sich auch für das Newsletter schon registrieren. Denn darüber wird dann als erstes erfahren, wenn dann die App im App Store oder bei Google Play dann runterladbar ist. Also das ist
Super.
so, wir wollen da so eine digitale Lösung kreieren, um das Versorgungsproblem ja zu mildern, was wir hier haben. Wir sind da auch unterstützt von der Bundesregierung mit dem Projekt. Also man glaubt da auch an uns. Ja, und jeder, der sich fürs Newsletter auch anmeldet, unterstützt es damit quasi.
Sehr cool.
Ein anderes Anliegen ist mir, was ich mit meinen Vorstandskollegen in der Lipidem-Gesellschaft verfolge. Da gibt es auch eine Homepage, wo man sich über Sinn, Zweck und Ziele der Lipidem-Gesellschaft informieren kann. Wir sind eine gesundheitspolitische Gesellschaft und wir setzen uns ein für eine bedarfsgerechte Versorgung und eine leistungsgerechte Vergütung der Versorger. Also wir sind sozusagen die Interessensvertreter in der Gesundheitspolitik für Betroffene und Behandler. Und je mehr Mitglieder wir haben, desto stärker sind wir und desto mehr bekommen wir auch Gehör bei den Politikern in Berlin, ne? Und auch beim GBA. Ja, ansonsten denke ich, können jederzeit, wenn Fragen sind, über Frau Schwarz oder über die entsprechenden Kanäle weitergeleitet werden. Und ich denke, wir machen dann noch mal so eine Frage- und Antwortstunde.
Genau, wenn die App vielleicht mal draußen ist, können wir ja vielleicht auch so eine kleine einen kleinen Rundgang oder sowas in der App machen. Wer weiß, ob man sowas vielleicht auch mal zeigen kann, ne, damit die Interessenten auch wissen, wie das Ganze abläuft. Das können wir natürlich sehr, sehr gerne machen. Ich bin auch da sehr dafür, Thema Aufklärung und Co. und alles, was uns hilft, das unbedingt, ne, zu pushen. Und das ist mir selber auch sehr wichtig. Und wie gesagt, ich hätte mir damals jemand gewünscht, der mich an die Hand nimmt, oder Ärzte, die mich ernst nehmen, oder eine App, die mir sagen kann, was vielleicht mit mir nicht stimmt. Also da sind wir auf jeden Fall schon einiges weiter als zu dem Zeitpunkt, als ich die Diagnose bekommen habe. Und da bin ich sehr, sehr dankbar für. Und es kann natürlich nur funktionieren, wenn es Personen gibt wie Sie, die sich da einsetzen, und vielleicht auch ein bisschen wie ich, der so ein bisschen die so ein bisschen schaut, dass es alles auch in die Öffentlichkeit gerät. Und da danke ich auch jedem, der hier gerade zuschaut und zuhört, und hoffe, dass wir auch mit dieser Folge das ein oder andere Interesse wecken konnten. Und ja, ansonsten bedanke ich mich auch heute nochmal für die tolle, informative Stunde. Wir haben jetzt nicht so viel gemacht. Stunde war es nicht, ich glaube 20 Minuten oder so. Und trotzdem war sehr viel Information mit dabei. Und ich finde es immer sehr, sehr wichtig, dass man das auch veröffentlicht, solche Geschichten. Genau. Sehr schön. Ich danke Ihnen, Herr Dr. Rapprich.
Sehr
Und wünsche Ihnen
gerne.
erstmal alles Liebe, alles Gute. Wer weiß, wenn es die Folge vielleicht schon, wenn die Folge veröffentlicht ist, vielleicht gibt es ja die App dann auch schon. Wir schauen mal. Wir werden auf jeden Fall, also ich werde auf jeden Fall alles nochmal drunter verlinken. Also auch Lipidem-Gesellschaft und die Voranmeldungsgeschichte würde ich gerne drunter verlinken, dass sich die da wirklich Lust haben, sich da anzumelden, dass sie das machen können. Denn ich glaube, wenn man es nur so sagt, dann ist es auch schnell wieder aus dem Kopf. Deswegen finde ich es immer ganz gut, wenn man es nochmal unten drunter lesen kann. Na, so machen wir das, würde ich sagen.
Sehr gerne. Prima.
Super, dann wünsche ich Ihnen alles Gute und wir hören und sehen uns sicherlich irgendwann mal wieder, vielleicht auch mal live auf einem Vortrag, man weiß es nicht, es geht ja erst los das Jahr. Und ansonsten danke ich Ihnen nochmal für Ihre Zeit und für Ihren Wissensstand, den Sie uns mitgeteilt haben. Das war wirklich sehr, sehr wichtig und wertvoll.
Sehr gerne, danke Ihnen.